aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch alle Generalautoritäten, Präsidentschaften der Hilfsorganisationen und alle anderen, die bei der gesamten Konferenz zugegen sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Clay Christiansen und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied Ehre sei unserem Herrn begonnen und singt nun für uns das Lied O fest wie ein Felsen. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Kevin R. Duncan von den 70ern.
Unser lieber Vater im Himmel, an diesem Tag danken wir dir für deine Liebe und dein Mitgefühl für alle deine Kinder. Wir sind dir dankbar, Vater, für deinen Sohn, den du uns gesandt hast, der uns erretten kann. Wir sind dankbar für sein Sühnopfer, das er für uns gebracht hat. Vater, wir sind dankbar für den Heiligen Geist, der uns unterweist und stärkt und erbaut und uns heiligt und unsere Seele reinigt. Vater, wir bitten dich um deinen Segen für alle, die an dieser Konferenz teilhaben, dass wir den Geist verspüren können. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu hören, dass wir alle von dieser Konferenz erbaut und unterwiesen werden können. Vater, wir sind dankbar für die wundervolle Segnung der Umkehr. Bitte hilf uns dabei, umzukehren. Vater, wir sind dankbar für unsere Schwächen und bitten dich, dass du sie zu stärken machst. Vater, wir lieben dich und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
It will now be our privilege to hear from our.
Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied »Herr, ich will folgen dir«. Anschließend spricht Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns. Nach ihm sprechen Schwester Ann M. Dibb, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der Jungen Damen, und Elder Craig C. Christensen von der Präsidentschaft der 70er zu uns.
As far as I can see,
soweit ich sehen kann, ist jeder Sitz belegt, außer da hinten ein paar rechts. Es gibt also Raum für Verbesserungen. Es kann natürlich auch sein, dass einige aus verkehrstechnischen Gründen etwas zu spät gekommen sind und hier keinen Platz finden, wenn sie eintreffen. Heute ist ein großer Tag. Die Konferenz beginnt. Wir haben einen schönen Chor hier, der wunderbare Lieder singt. Jedes Mal, wenn ich den Chor höre und die Orgel oder das Klavier, da muss ich an meine Mutter denken, die gesagt hat, ich mag alles, was dir gegeben, was der Herr uns gegeben hat. Ich bedauere nur, was du heute mit dem Klavier angestellt hast. Vielen Dank, Mutter. Ich wünschte, ich hätte es besser gemacht. Ich freue mich, Brüder und Schwestern, Sie zur 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, begrüßen zu dürfen. Seit unserer Zusammenkunft vor 6 Monaten wurden 3 neue Tempel geweiht und ein Tempel wurde erneut geweiht. Im Mai hatte ich die Ehre, den wunderschönen Kansas City, Missouri Tempel zu weihen und an den damit verbundenen kulturellen Feierlichkeiten teilzunehmen. Ich werde morgen früh in meinen Ausführungen noch näher auf diese Feierlichkeiten eingehen. Im Juni weihte Präsident Uchtdorf den lang ersehnten Tempel in Manaus in Brasilien. Und Anfang September weihte Präsident Henry B. Eyring noch einmal den frisch renovierten Tempel in Buenos Aires, den ich vor fast 27 Jahren bereits hatte weihen dürfen. Erst vor 2 Wochen weihte Präsident Boyd K. Packer in seiner Heimatstadt, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist, den schönen Brigham City Tempel. Wie ich früher schon einmal gesagt habe, ist kein von der Kirche errichtetes Gebäude wichtiger als der Tempel. Und wir freuen uns, dass 139 Tempel weltweit in Betrieb sind und noch 27 weitere angekündigt oder bereits in Bau sind. Wir sind dankbar für diese heiligen Bauwerke und für die Segnungen, die sie in unser Leben bringen. Ich freue mich, heute Morgen zwei weitere Tempel ankündigen zu dürfen, die in den kommenden Monaten und Jahren an folgenden Standorten errichtet werden: Tucson in Arizona und Arequipa in Peru. Näheres zu diesen Tempeln wird dann bekannt gegeben, sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Brüder und Schwestern, ich wende mich nun einem anderen Thema zu, nämlich der Missionsarbeit. Seit einiger Zeit haben die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel es jungen Männern aus bestimmten Ländern gestattet, mit 18 Jahren eine Mission anzutreten, sofern sie dazu würdig und fähig sind, die Schulausbildung abgeschlossen haben und den aufrichtigen Wunsch haben zu dienen. Diese Regelung bezog sich auf bestimmte Länder und hat es tausenden junger Männer ermöglicht, eine Mission zu erfüllen, sowie ihrer Wehrpflicht nachzukommen und ihre Weiterbildung zu verfolgen. Unsere Erfahrungen mit diesen 18-jährigen Missionaren waren positiv. Die Missionspräsidenten berichten uns, dass sie gehorsam, treu und reif sind und genauso fachkundig ans Werk gehen wie die älteren Missionare in diesen Missionen. Diese Treue, dieser Gehorsam und diese Reife haben in uns den Wunsch erweckt, allen jungen Männern den Missionsdienst früher zu ermöglichen, aus welchem Land sie auch kommen mögen. Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass ab sofort alle würdigen und fähigen jungen Männer, die ihren Schulabschluss oder etwas Vergleichbares in der Tasche haben, unabhängig von ihrem Heimatort, die Möglichkeit haben werden, ab dem Alter von 18 Jahren für den Missionsdienst empfohlen zu werden, anstatt ab 19 Jahren. Ich will damit nicht sagen, dass sämtliche jungen Männer schon in diesem Alter auf Mission gehen werden oder sollten. Vielmehr besteht nunmehr, in Abhängigkeit von den Verhältnissen im Einzelfall und von der Entscheidung der Priestertumsführer, diese Möglichkeit. Nachdem wir überlegt haben, ab welchem Alter junge Männer eine Mission antreten dürfen, haben wir uns auch die Frage gestellt, ab welchem Alter eine junge Frau dienen könnte. Ich freue mich, heute bekannt geben zu dürfen, dass fähige, würdige junge Frauen, die auf Mission gehen möchten, ab dem Alter von 19 Jahren anstatt ab 21 Jahren für eine Mission empfohlen werden können. Wir weisen darauf hin, dass die Missionsarbeit eine Priestertumspflicht ist, und wir rufen alle jungen Männer, die würdig und körperlich sowie geistig dazu in der Lage sind, dazu auf, dem Ruf zu folgen und eine Mission zu absolvieren. Dies tun auch viele junge Frauen, aber sie unterliegen nicht derselben Verpflichtung wie die jungen Männer. Wir versichern den jungen Schwestern der Kirche jedoch, dass sie als Missionarinnen einen wertvollen Beitrag leisten, und wir begrüßen es, wenn sie dienen. Nach wie vor brauchen wir viel mehr ältere Missionars-Ehepaare. Wenn es die Umstände erlauben und sie in den Ruhestand eintreten können und ihre Gesundheit es zulässt, lege ich Ihnen ans Herz, sich für eine Vollzeitmission bereitzuhalten. Beide, Mann und Frau, werden große Freude erfahren, wenn sie den Kindern unseres Vaters gemeinsam dienen. Nun, meine Brüder und Schwestern, mögen wir den Botschaften, die in den nächsten beiden Tagen an uns gerichtet werden, aufmerksam zuhören, damit wir den Geist des Herrn verspüren können und das Wissen erlangen, an dem ihm gelegen ist. Dass wir dies erleben mögen, jeder von uns, erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
President Monson.
Präsident Monson, wir haben Sie lieb und ehren und unterstützen Sie. Diese historisch bedeutsame Ankündigung in Bezug auf die Missionsarbeit ist inspirierend. Ich weiß noch, wie aufgeregt 1960 alle waren, als das Alter für die jungen Männer von 20 auf 19 Jahre herabgesetzt wurde. Ich kam als frisch berufener 20-Jähriger in der britischen Mission an. Der erste 19-Jährige in unserer Mission war Elder Jeffrey R. Holland, ein beachtlicher Neuzugang. Er wurde erst einige Monate später 20. Im Laufe des Jahres trafen dann noch viele weitere 19-Jährige ein. Es waren gehorsame und treue Missionare und das Werk kam voran. Ich bin zuversichtlich, dass jetzt eine noch größere Ernte eingefahren wird, wenn rechtschaffende, eifrige Missionare dem Gebot des Erretters folgen, sein Evangelium zu verkündigen. Meiner Ansicht nach sind die Angehörigen der heranwachsenden Generation besser vorbereitet als jede frühere. Vor allem ihre Erkenntnis der Heiligen Schriften ist beeindruckend. Doch die Herausforderungen, die sich ihrer Generation bei der Vorbereitung auf die Mission stellen, gleichen denen, die sich allen Mitgliedern der Kirche stellen. Wir alle sind uns bewusst, dass die Lebenseinstellung in den meisten Teilen der Erde der Rechtschaffenheit und der geistigen Überzeugung nicht förderlich ist. Zu allen Zeiten haben die Führer der Kirche die Menschen gewarnt und Umkehr verkündet. Im Buch Mormon lesen wir, dass einmal der Jüngere von der Schlechtigkeit und der mangelnden Hingabe unter seinem Volk derart betroffen war, dass er sein Amt als oberster Richter und Führer der Nephiten niederlegte und sich gänzlich seiner Berufung als Prophet widmete. In einem der tiefgründigsten Verse aller Heiligen Schriften verkündet Alma, wenn ihr eine Herzenswandlung erlebt habt und wenn euch so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Die örtlichen Führer in aller Welt berichten, dass die Mitglieder der Kirche im Allgemeinen und besonders die Jugendlichen stärker sind als je zuvor. Doch fast immer äußern sie zweierlei Sorgen. Erstens die stets zunehmende Schlechtigkeit in der Welt und zweitens die Untätigkeit und mangelnde Hingabe mancher Mitglieder. Sie bitten um Rat, wie sie den Mitgliedern helfen können, dem Heiland nachzufolgen und sich nachhaltig und von Grund auf zu bekehren. Die Frage, ist euch auch jetzt danach zumute, ist auch nach Jahrhunderten noch aktuell. Angesichts all dessen, was wir in dieser Evangeliumszeit empfangen haben, darunter die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi, die Ausschüttung von geistigen Gaben und die unleugbaren Segnungen des Himmels, ist Almas Frage so wichtig wie nie zuvor. Kurz nachdem Ezra Taft Benson 1943 als Apostel berufen worden war, riet Präsident George Abbott Smith ihm, Ihre Mission besteht darin, die Menschen so gütig wie möglich zu ermahnen, dass das einzige Wundermittel gegen die Übel dieser Welt die Umkehr ist. Als diese Aussage getroffen wurde, wütete gerade der Zweite Weltkrieg. Heute nimmt der Sittenverfall überhand. Eine bekannte Schriftstellerin hat vor kurzem gesagt, jeder weiß, dass unsere Kultur giftig ist und niemand erwartet, dass sich das ändert. Die Darstellung von Gewalt und Unsittlichkeit in der Musik, in der Unterhaltungsbranche, in der Kunst und in weiteren Medien, die wir tagtäglich konsumieren, ist so ausgeprägt wie nie zuvor. Ein hoch angesehener Theologe der Baptisten fand sehr deutliche Worte. Er sagte, das geistige Immunsystem unserer gesamten Zivilisation ist angeschlagen. Da verwundert es doch nicht, dass manche Mitglieder der Kirche meinen, sie könnten Almas Frage nicht mit einem gut vernehmlichen Ja beantworten. Ihnen ist nicht mehr danach zumute. Sie fühlen sich geistig ausgedörrt. Andere sind verärgert, gekränkt oder enttäuscht. Wenn etwas davon auf Sie zutrifft, ist es wichtig, dass Sie ergründen, weshalb Ihnen jetzt nicht danach zumute ist. Viele, die geistig ausgedörrt und antriebslos sind, haben nicht unbedingt schwerwiegende Sünden oder Übertretungen begangen, jedoch unkluge Entscheidungen getroffen. Manche nehmen es mit ihren heiligen Bündnissen nicht so genau. Andere wiederum verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, sich mit großem Eifer für geringere Zwecke zu engagieren. Manche lassen zu, dass ihre Treue zum Evangelium Jesu Christi durch ausgeprägte gesellschaftliche oder politische Ansichten beeinträchtigt wird. Manche haben sich im Internet ausgiebig mit Artikeln beschäftigt, die Fehlverhalten der ersten Führer der Kirche aufbauschen. Daraufhin ziehen sie falsche Schlussfolgerungen, die ihr Zeugnis angreifen können. Jeder, der solche Entscheidungen getroffen hat, kann umkehren und geistig erneuert werden. Um uns geistig zu nähren, müssen wir uns in die Heiligen Schriften vertiefen. Das Wort Gottes lässt uns Hingabe erwachen und wirkt wie ein heilender Balsam gegen Kränkung, Wut und Ernüchterung. Wenn es uns aus irgendeinem Grund an Hingabe mangelt, ist Umkehr immer ein Teil der Lösung. Hingabe und Umkehr sind eng miteinander verknüpft. Der eifrige und pragmatische Schriftsteller und Christ C.S. Lewis hat diese Problematik eingegrenzt. Er erklärte, das Christentum verlange, dass man umkehre und es verheiße einem dafür Vergebung. Doch bis man überhaupt merke und spüre, dass man Vergebung braucht, fühle man sich vom Christentum nicht angesprochen. Er schrieb, wenn man krank ist, hört man doch auf den Arzt. Der Prophet Joseph Smith wies darauf hin, dass man sich vor der Taufe auf neutralem Boden zwischen Gut und Böse befinden kann. Doch als sie sich dieser Kirche anschlossen, meldeten sie sich dafür, Gott zu dienen. Damit verließen sie den neutralen Boden und sie können niemals dorthin zurückkehren. Er riet uns, dass wir den Meister nie verlassen dürfen. Alma hebt hervor, dass dank des Sühnopfers Jesu Christi die Arme der Barmherzigkeit denen entgegengestreckt sind, die Umkehr üben. Daraufhin stellt er einige eindringliche und entscheidende Fragen wie: Sind wir bereit, Gott zu begegnen? Bleiben wir untadelig vor ihm? Wir alle müssen über diese Fragen nachdenken. Almas eigener Bericht, wie er seinem treuen Vater nicht folgte und ihm dann auf drastische Weise bewusst wurde, wie sehr er Vergebung nötigt hatte und was es heißt, den Gesang der erlösenden Liebe zu singen, ist machtvoll und fesselnd. Zwar ist alles, was unsere Hingabe schmälert, von Belang, doch zwei Probleme sind besonders weit verbreitet und erheblich. Das erste besteht in Lieblosigkeit, Gewalttätigkeit und häuslicher Misshandlung. Das zweite besteht in sexueller Unsittlichkeit und unreinen Gedanken. Beide gehen mangelnder Hingabe oft voraus und verursachen sie. Wie wir diejenigen behandeln, die uns am nächsten stehen, ist von grundlegender Bedeutung. Gewalt, Missbrauch, Mangel an Anstand und Respektlosigkeit in der Familie sind untragbar. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei der heranwachsenden Generation. Mein Vater war in der Kirche nicht aktiv, war mir jedoch ein sehr gutes Vorbild, besonders darin, wie er meine Mutter behandelte. Er sagte immer, Gott wird jeden Mann für jede Träne zur Verantwortung ziehen, die seine Frau seinetwegen vergossen hat. Das wird auch in der Proklamation zur Familie betont. Dort heißt es, jemand, der seinen Ehepartner oder seine Nachkommen misshandelt oder missbraucht, muss eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen, ungeachtet des Kulturkreises, in dem wir aufwachsen. Und ob wir von unseren Eltern misshandelt oder missbraucht worden sind, dürfen wir niemanden körperlich, seelisch oder verbal misshandeln oder missbrauchen. In unserer Gesellschaft ist Anstand mehr vonnöten als je zuvor. Die Grundlage für freundliches Verhalten und Anstand wird in der Familie gelegt. Es verwundert doch nicht, dass öffentliche Äußerungen im gleichen Maße abgleiten, wie die Familie zerfällt. Die Familie bildet die Grundlage für Liebe und für die Wahrung der Geistigkeit. Die Familie fördert eine Atmosphäre, wo die Religiosität gedeihen kann. Fürwahr leuchtet Schönheit überall, wo die Liebe wohnt. Sexuelle Unsittlichkeit und unreine Gedanken verstoßen gegen den Maßstab, den der Erlöser festgesetzt hat. Zu Beginn dieser Evangeliumszeit sind wir warnend darauf hingewiesen worden, dass sexuelle Unsittlichkeit die größte Schwierigkeit darstellen werde. Solches Verhalten führt, wenn man nicht davon umkehrt, zu einer Dürre auf geistiger Ebene und zum Verlust der Hingabe. In Filmen, im Fernsehen und im Internet werden oft entwürdigende Botschaften und Bilder übermittelt. Als Präsident Dieter F. Uchtdorf und ich neulich in einem Dschungeldorf am Amazonas waren, fiel uns auf, dass selbst einige der kleinsten, schlichtesten Hütten mit Satellitenschüsseln versehen waren. Wir freuten uns, dass jene entlegene Gegend Zugriff auf diese wunderbare Informationsquelle hat. Uns wurde jedoch auch bewusst, dass es nahezu keinen Winkel der Erde gibt, der nicht lüsternen, unsittlichen und anzüglichen Bildern ausgesetzt werden kann. Das ist ein Grund, weshalb Pornografie in unserer Zeit zu einer großen Seuche geworden ist. Ich hatte vor kurzem ein aufschlussreiches Gespräch mit einem 15-jährigen Träger des aaronischen Priestertums. Er erklärte mir, wie einfach es für Jugendliche im Zeitalter des Internets ist, nahezu ungewollt mit unreinem oder sogar pornografischem Material in Kontakt zu kommen. Er wies darauf hin, dass die Gesellschaft bei den meisten Grundsätzen der Kirche zumindest zu einem gewissen Grad einräume, dass man schwere körperliche und seelische Schäden erleiden kann, wenn man sie übertritt. Er erwähnte den Konsum von Zigaretten, Drogen und Alkohol durch Jugendliche. Dann merkte er jedoch an, dass die Gesellschaft auf Pornografie oder Unsittlichkeit nicht mit einem ähnlichen Aufschrei reagiert oder auch nur davor warnt. Meine lieben Brüder und Schwestern, die Feststellung dieses Jungen ist zutreffend. Worin besteht die Lösung? Seit vielen Jahren lehren uns die Propheten und Apostel, wie wichtig es ist, unsere Religion in der Familie auszuüben. Eltern, eine regelmäßige Teilnahme an den Versammlungen und Programmen der Kirche, wenngleich wichtig, reicht schon lange nicht mehr aus, ihrer heiligen Aufgabe nachzukommen und ihren Kindern beizubringen, wie man ein sittliches und rechtschaffenes Leben führt und untadelig vor dem Herrn wandelt. Im Hinblick auf Präsident Monsons heutige Ankündigung ist es unerlässlich, dies gewissenhaft in einem Zuhause umzusetzen, das ein Zufluchtsort ist, wo Güte, Vergebung, Wahrheit und Rechtschaffenheit herrschen. Als Eltern müssen sie sich trauen, Internetzugang, Fernsehen, Filme und Musik zu regulieren oder zu überwachen. Als Eltern müssen sie sich trauen, Nein zu sagen, die Wahrheit zu verteidigen und eindringlich Zeugnis zu geben. Ihre Kinder müssen wissen, dass sie an den Heiland glauben, den Vater im Himmel lieben und die Führer der Kirche unterstützen. In unseren Familien muss geistige Reife gedeihen. Ich hoffe, dass niemand diese Konferenz verlässt, ohne begriffen zu haben, dass man in der Familie über die sittlichen Probleme der heutigen Zeit sprechen muss. Der Bischof und die Führer des Priestertums und der Hilfsorganisation müssen die Familie unterstützen und dafür sorgen, dass dort geistige Grundsätze vermittelt werden. Auch die Heimlehrer und die Besuchslehrerin müssen helfen, besonders bei Kindern von Alleinerziehenden. Der Junge, den ich vorhin erwähnte, fragt mich aufrichtig gemeint, ob die Apostel wüssten, ab wann man anfangen solle, mit Kindern über Pornografie und unreine Gedanken zu reden. Er erhob mit Nachdruck hervor, dass es mancherorts bereits notwendig sei, bevor die jungen Leute die PV verlassen. Jugendliche, die bereits in zartem Alter unsittlichen Bildern ausgesetzt worden sind, befürchten, dass sie nun vielleicht unwürdig sind, einmal auf Mission zu gehen oder heilige Bündnisse einzugehen. Infolgedessen kann ihr Glaube schweren Schaden erleiden. Ich möchte euch Jugendlichen, wie es der Lehre Almas entspricht, versichern, dass ihr alle Segnungen des Himmels erhalten könnt, wenn ihr umkehrt. Darum geht es beim Sühnopfer des Erretters. Bitte sprecht mit euren Eltern oder einem Ratgeber, dem ihr vertraut, und beratet euch mit eurem Bischof. Was die Sittlichkeit betrifft, sind manche Erwachsene der Meinung, wenn sie sich nur an einem einzigen bedeutenden humanitären Projekt oder Grundsatz ausrichten, seien sie davon befreit, sich an die Lehren des Erlösers zu halten. Sie reden sich ein sexuelles Fehlverhalten sei eine Kleinigkeit, solange sie nur freundlich und wohltätig sind. Damit begehen sie aber einen schlimmen Selbstbetrug. Manche junge Leute erklären mir, es sei in unserem heutigen kulturellen Umfeld nicht cool, sich in vielen Bereichen gleichzeitig übermäßig anzustrengen und sich strikt an Grundsätze zu halten. Geratet bitte nicht in diese Falle. Bei der Taufe versprechen wir, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, mit der Entschlossenheit, ihm bis ans Ende zu dienen. So ein Bund erfordert tapfere Bemühungen, Hingabe und Redlichkeit, wenn wir den Gesang der erlösenden Liebe singen und wirklich bekehrt bleiben wollen. Ein historisches Beispiel für die persönliche Verpflichtung, allzeit stark und unverrückbar zu bleiben, gab uns ein britischer Sportler, der 1924 an den Olympischen Spielen in Paris teilnahm. Eric Liddell war der Sohn eines schottischen Missionars in China und ein strenggläubiger Christ. Er brachte die für die britischen Olympiateilnehmer Verantwortlichen gegen sich auf, indem er sich trotz massiven Drucks weigerte, an einer Qualifikationsrunde zum 100-Meter-Lauf teilzunehmen, die am Sonntag stattfand. Letztendlich gewann er den 400-Meter-Lauf. Dass sich Liddell weigerte, bei einem Wettlauf am Sonntag mitzumachen, ist besonders inspirierend. Darstellungen und Denkmäler zu seinen Ehren wurden oft mit diesen inspirierenden Worten Jesajas versehen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Liddells bewundernswertes Verhalten spielte eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung unseres jüngsten Sohnes, sonntags nicht an Sportveranstaltungen teilzunehmen und, was weitaus wichtiger war, sich von sündhaftem Verhalten fernzuhalten. Er verwendet das Zitat von Jesaja in seinem Beitrag zum Schuljahrbuch. Eric Liddell hinterließ ein eindrucksvolles Beispiel an Entschlossenheit und Hingabe. wenn unsere Jugend dem Rat Prisa Monsens folgt und sich auf eine Mission vorbereitet und wenn wir die Grundsätze, die der Erlöser gelehrt hat, leben und uns darauf vorbereiten, Gott zu begegnen, gewinnen wir einen weitaus wichtigeren Wettlauf. Dann haben wir auch den Heiligen Geist bei uns, der uns auf geistiger Ebene führt. Ein Wort an all diejenigen, deren Leben nicht in Ordnung ist. Denken Sie daran, dass es nie zu spät dafür ist, das Sühnopfer des Erretters zur Grundlage unseres Glaubens und unseres Lebens zu machen. Um mit Jesaja zu sprechen, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie wollen weiß werden wie Wolle. Ich bete aufrichtig, dass jeder von uns alles tut, was nötig ist, um den Geist jetzt zu verspüren, damit wir den Gesang der erlösenden Liebe von ganzem Herzen singen können. Ich gebe Zeugnis von der Macht des Sühnopfers, des Heilands, im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich fühle mich inspiriert durch das Beispiel der rechtschaffenen Mitglieder der Kirche, so auch unserer edlen Jugend. Sie blicken tapfer auf den Erlöser. Sie sind treu, gehorsam und rein. Die Segnungen, die sie erhalten, weil sie Gutes tun, wirken sich nicht nur auf ihr Leben aus, sondern beeinflussen auch meines und das vieler anderer erheblich, wenn auch oft unbemerkt. Vor ein paar Jahren wartete ich einmal an der Kasse eines Supermarktes in meiner Wohngegend darauf, an die Reihe zu kommen. Vor mir stand ein Mädchen von etwa 16 Jahren. Es wirkte selbstsicher und glücklich. Mir fiel das T-Shirt auf und so sprach ich das Mädchen einfach darauf an. Ich fragte, du kommst nicht von hier, oder? Überrascht von meiner Frage antwortete sie, stimmt, ich bin aus Colorado. Woher wussten Sie das? Ich entgegnete, wegen deines T-Shirts. Ich hatte richtig vermutet, nachdem ich darauf die Ausschrift gelesen hatte, ich bin Mormone, Sie auch? Ich fuhr fort, ich bin sehr beeindruckt von deinem Selbstvertrauen, dadurch aufzufallen, dass du eine so unerschrockene Aussage an dir trägst. Du strahlst etwas Besonderes aus und ich wünschte, jedes Mädchen und jedes Mitglied der Kirche wäre so überzeugt und selbstsicher wie du. Nachdem wir bezahlt hatten, verabschiedeten wir uns voneinander und jeder ging seines Weges. Doch noch Tage und Wochen nach dieser zufälligen Alltagssituation musste ich immer wieder intensiv über diese Begegnung nachdenken. Ich fragte mich, woher dieses Mädchen aus Colorado diese Selbstsicherheit als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hatte. Ich überlegte unwillkürlich, welchen prägnanten Satz ich im übertragenen Sinn auf mein T-Shirt drucken lassen würde, der meinen Glauben und meine Überzeugung widerspiegelte. In Gedanken ging ich vielen möglichen Aussagen durch. Schließlich fiel mir ein idealer Spruch ein, den ich stolz tragen könnte. Ich bin Mormonin. Ich weiß es. Ich lebe es. Es bedeutet mir viel. Ich möchte heute über diese kühne, hoffnungsvolle Aussage sprechen. Sie beginnt mit einer selbstbewussten, unmissverständlichen Aussage. Ich bin Mormonin. So wie das Mädchen im Supermarkt furchtlos alle Welt wissen ließ, dass es Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage ist, sind hoffentlich auch wir niemals ängstlich oder zögerlich zuzugeben, dass wir Mormonen sind. Wir sollten so selbstsicher sein wie der Apostel Paulus, als er verkündete, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist seine Kraft, die jeden rettet, der glaubt. Als Mitglied der Kirche folgen wir unserem Heiland Jesus Christus nach. So bekehrt und dabei selbstsicher zu sein, ist das Ergebnis eifriger und wohlüberlegter Bemühungen. Es ist individuell. Es ist ein lebenslanger Prozess. Der nächste Teil der Aussage ist eine Affirmation. Ich weiß es. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten, Gegenständen und Belangen, die pausenlos um unsere Aufmerksamkeit wetteifern. Sind wir bei so vielen Ablenkungen ausreichend stark, selbstdiszipliniert und der Sache verpflichtet, dass wir das Wichtigste im Auge behalten? Kennen wir uns in den Wahrheiten des Evangeliums genauso gut aus wie in unseren Ausbildungsfächern, unserer Arbeit, unseren Hobbys oder unseren Nachrichten über Handy oder soziale Netzwerke? Suchen wir intensiv nach Antworten auf unsere Fragen, indem wir uns an den Heiligen Schriften und den Worten der Propheten weiden? Bemühen wir uns um die Bestätigung durch den Geist? Dass es wichtig ist, Wissen und Erkenntnis zu erlangen, ist ein ewiger Grundsatz. Der Prophet Joseph Smith schätzte das Wissen wegen dessen rechtschaffener Macht. Er sagte, Erkenntnis ist unerlässlich für das Leben und die Gottesfurcht. All ihr Brüder, vernehmt diese Worte, die einen wichtigen Schlüssel darstellen. Erkenntnis ist die Macht Gottes zur Erlösung. Alle Wahrheit und alles Wissen sind wichtig. Doch bei den beständigen Ablenkungen in unserem Alltag müssen wir insbesondere darauf achten, dass wir unser Verständnis vom Evangelium erweitern, damit wir begreifen, wie man Evangeliumsgrundsätze anwendet. Wenn unser Verständnis vom Evangelium zunimmt, werden wir selbstsicher in unserer Überzeugung und können mit Bestimmtheit sagen, ich weiß es. Als nächstes kommt die Aussage, ich lebe es. In den Schriften steht, dass wir das Wort nicht nur anhören, sondern danach handeln müssen. Wir leben das Evangelium und handeln nach dem Wort, indem wir Glauben üben, gehorsam sind, anderen liebevoll Gutes tun und dem Beispiel des Erretters folgen. Wir handeln redlich und tun allzeit und in allem und überall das Richtige, unabhängig davon, ob wir beobachtet werden und von wem. In unserem Erdendasein ist niemand vollkommen. Selbst wenn wir unser Bestes geben, um nach dem Evangelium zu leben, machen alle von uns Fehler oder begehen Sünden. Welch tröstende Gewissheit es doch ist, dass wir durch das Sühnopfer unseres Erretters Vergebung erlangen und wieder reingemacht werden können. Dieser Prozess der wahren Umkehr und Vergebung stärkt unser Zeugnis und unseren Entschluss, die Gebote Gottes zu halten und ein Leben im Einklang mit den Evangeliumsgrundsätzen zu führen. Wenn ich an den Satz »Ich lebe es« denke, fällt mir eine junge Frau namens Kerrigan ein, die ich einmal getroffen habe. Sie schrieb, »Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr Mitglied der Kirche. Als ich mich näher mit dem Evangelium befasste, merkte ich unter anderem daran, dass ich endlich die Wahrheit gefunden hatte, dass in dieser Kirche Anstand und Maßstäbe vermittelt werden. Ich habe mit ansehen müssen, was mit Leuten geschieht, die Gebote missachten und sich für den falschen Weg entscheiden. Ich habe mir schon vor langem vorgenommen, mich an hohe moralische Grundsätze zu halten. Ich fühle mich so gesegnet, weil ich die Wahrheit gefunden habe und nun getauft bin. Ich bin sehr froh. Der letzte Satz in meinem Spruch lautet, es bedeutet mir viel. Viele Mitglieder, die sich mehr Wissen über das Evangelium Jesu Christi aneignen und eifrig Evangeliumsgrundsätze im Alltag umsetzen, sagen begeistert, dass sie das Evangelium lieben. Wir empfinden so, wenn der Heilige Geist uns bezeugt, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind, dass er auf uns achtet und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir schätzen das Evangelium immer mehr, wenn wir die Liebe des Vaters im Himmel erfahren und den Frieden verspüren, den der Erlöser uns verheißen hat, wenn wir ihm zeigen, dass wir willens sind, ihm zu gehorchen und zu folgen. Jeder hat es wohl zeitweise schon erlebt, ob wir nun neu bekehrt sind oder der Kirche schon immer angehören, dass diese dynamische Begeisterung abebben kann. Manchmal geschieht das, wenn wir Herausforderungen durchstehen und geduldig sein müssen. Manchmal geschieht es aber auch, wenn es uns besonders wohl ergeht und wir im Überfluss leben. Immer wenn ich das merke, weiß ich, dass ich mich wieder vor allem darum bemühen muss, das Evangelium noch besser kennenzulernen und seine Grundsätze im Alltag umfassender anzuwenden. Ein besonders wirkungsvoller Evangeliumsgrundsatz, dessen Umsetzung aber manchmal schwerfällt, besteht darin, sich demütig dem Willen Gottes zu fügen. Im Garten Gethsemane betete Jesus zum Vater, Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Dies sollte auch unser Gebet sein. Oft geschieht es in solch stillen, gebeterfüllten Momenten, dass wir spüren, wie uns Gottes Liebe umfängt und dieses frohe, schöne Gefühl wieder da ist. Bei einer JD-Führerschaftsversammlung in Eugene in Oregon durfte ich Schwester Cammy Wilberger kennenlernen und mit ihr sprechen. Das Erlebnis, das Schwester Wilberger mir schilderte, ist ein Zeugnis dafür, wie viel Kraft und Segnung daraus erwachsen können, wenn eine junge Frau das Evangelium kennt, es lebt und es liebt. Schwester Wilbergers 19-jährige Tochter Brooke kam vor mehreren Jahren während der Sommerferien nach ihrem ersten Hochschuljahr auf tragische Weise ums Leben. Schwester Wilberger berichtete, das war für unsere Familie eine schwere und düstere Zeit. Doch Brooke hatte uns ein wunderbares Geschenk hinterlassen. Es war uns gar nicht so klar, als sie heranwuchs. Doch Jahr für Jahr und in jedem Moment ihres kurzen Lebens hat Brooke uns das Größte geschenkt, was eine Tochter ihren Eltern nur geben kann. Sie war eine rechtschaffene Tochter Gottes. Weil sie uns das schenkte und dank der befähigenden Macht des Sühnopfers empfing ich Stärke, Trost und den vom Heiland verheißenen Frieden. Ich weiß ganz sicher, wo Brooke sich jetzt befindet, und ich freue mich schon darauf, sie eines Tages beim Wiedersehen zu umarmen. Ich habe ein Zeugnis vom großen Plan der ewigen Freude, den unser Vater im Himmel für uns bereitet hat. Ich weiß, dass er uns kennt und uns liebt. Ich weiß, dass er uns einen Propheten, nämlich Präsident Thomas S. Monson, gesandt hat, der uns Mut macht und uns zu Gott zurückführt. Ich bete darum, dass jeder von uns sich bemüht, damit er selbstsicher verkünden kann: Ich bin Mormone. Ich weiß es. Ich lebe es. Es bedeutet mir viel. Dies sage ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
In 1994, President Howard W. Hunter.
Präsident Howard W. Hunter legte 1994 allen Mitgliedern ans Herz, den Tempel als wichtiges Symbol ihrer Mitgliedschaft zu ehren. Noch im selben Jahr wurde der Bountiful Utah-Tempel fertiggestellt. Wie viele andere konnten wir es kaum erwarten, mit unseren kleinen Kindern zu den Tagen der offenen Tür vor der Weihung zu gehen. Wir bereiteten unsere Kinder eifrig auf den Tempelbesuch vor und beteten aufrichtig darum, dass sie ein geistiges Erlebnis haben mögen und der Tempel zu einem wichtigen Teil ihres Lebens werden möge. Als wir andächtig durch den Tempel gingen, bewunderte ich die großartige Bauweise, die elegante Inneneinrichtung, das Licht, das durch die hohen Fenster einfiel und viele der inspirierenden Gemälde. Alles an diesem heiligen Gebäude war in jeder Hinsicht erlesen. Als wir den celestialen Saal betraten, merkte ich auf einmal, wie sich unser jüngster Sohn, der 6-jährige Ben, an mein Bein klammerte. Er schien beunruhigt, vielleicht sogar ein wenig bestürzt. »Was ist denn, mein Junge?« flüsterte ich. »Papa«, antwortete er, »was geht hier vor? So habe ich mich noch nie gefühlt.« Mir wurde bewusst, dass unser kleiner Sohn wahrscheinlich zum ersten Mal den Einfluss des Heiligen Geistes so stark verspürte, und ich kniete mich zu ihm auf den Boden. Während andere Besucher um uns einen Bogen machten, erlebten Ben und ich Seite an Seite einige Minuten lang das Wirken des Heiligen Geistes. Ich staunte, wie leicht wir uns über seine heiligen Gefühle unterhalten konnten. Bei diesem Gespräch wurde mir bewusst, dass Ben nicht so sehr das ins Herz drang, was er sah, sondern das, was er fühlte. Nicht die äußere Schönheit, die uns umgab, sondern die leise, sanfte Stimme des Geistes Gottes in seinem Herzen. Ich erzählte ihm von eigenen Erlebnissen, vor allem, weil sein kindliches Staunen eine tiefe Dankbarkeit für diese unaussprechliche Gabe Gottes, die Gabe des Heiligen Geistes, in mir wachrief. Der Heilige Geist ist das dritte Mitglied der Gottheit und daher kennt er, wie Gott Vater und Jesus Christus auch, die Gedanken und Absichten unseres Herzens. Der Heilige Geist liebt uns und möchte, dass wir glücklich sind. Da er die Herausforderungen kennt, die sich uns stellen, kann er uns führen und uns alles zeigen, was wir tun müssen, um zum Vater im Himmel zurückzukehren.
Im Unterschied zum Vater im Himmel und Jesus Christus, die einen verherrlichten Körper aus Fleisch und Gebein haben, ist der Heilige Geist ein Wesen aus Geist, der sich unserem Geist durch Gefühle und Eindrücke mitteilt. Als Geistwesen hat er die einzigartige Aufgabe, ein Mittler für persönliche Offenbarung zu sein. In den Heiligen Schriften wird der Heilige Geist oft Geist des Herrn, Heiliger Geist der Verheißung oder einfach Geist genannt. Der Heilige Geist wirkt in vollkommener Einigkeit mit dem Vater im Himmel und Jesus Christus zusammen und hat viele wichtige Funktionen und konkrete Aufgaben. Seine wichtigste Aufgabe besteht darin, Zeugnis von Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus zu geben und uns die Wahrheit von allem zu lehren. Ein sicheres Zeugnis vom Heiligen Geist bringt weit mehr Gewissheit mit sich als jedes Zeugnis aus anderen Quellen. Präsident Joseph Fielding Smith hat gesagt, wenn der Geist Gottes zum Geist des Menschen spricht, kann er die Wahrheit mit nachhaltigerer Wirkung und größerer Klarheit kundtun, als es selbst durch persönlichen Kontakt mit Wesen aus dem Himmel der Fall wäre. Der Heilige Geist ist auch als Tröster bekannt. In schwierigen Zeiten, wenn wir verzweifelt sind oder einfach wissen müssen, dass Gott uns nahe ist, kann der Heilige Geist uns geistig aufrichten, uns Hoffnung geben, uns das Friedfertige des Reiches lehren und uns helfen, den Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, zu verspüren. Vor einigen Jahren kamen wir an einem Feiertag zu einem Familientreffen zusammen und mein Vater schickte sich an, mit seinen vielen Enkelkindern ein Spiel zu machen. Plötzlich und ohne Vorwarnung brach er zusammen und starb. Dieses unerwartete Ereignis hätte, vor allem für seine Enkelkinder, niederschmetternd sein und Fragen aufwerfen können, auf die es keine leichte Antwort gibt. Als wir jedoch unsere Kinder um uns scharten und beteten und die Worte der Propheten aus dem Buch Mormon über den Sinn des Lebens lasen, spendete der Heilige Geist einem jeden von uns ganz persönlich Trost. Es lässt sich kaum in Worte fassen, wie uns die ersehnten Antworten klar und deutlich ins Herz drangen. An diesem Tag verspürten wir einen Frieden, der unser Verstehen wahrlich überstieg. Und doch war dieses Zeugnis vom Heiligen Geist gewiss, unleugbar und wahr. Der Heilige Geist ist ein Lehrer und Offenbarer. Wenn wir uns mit den Wahrheiten des Evangeliums befassen, über sie nachdenken und beten, erleuchtet der Heilige Geist uns den Sinn und belebt unser Verständnis. Er bewirkt, dass uns die Wahrheit unauslöschlich in die Seele geschrieben wird und er kann eine mächtige Wandlung im Herzen auslösen. Wenn wir mit unserer Familie, den Brüdern und Schwestern in der Kirche und mit Freunden und Nachbarn über diese Wahrheiten des Evangeliums sprechen, wird der Heilige Geist ebenso zu ihrem Lehrer, denn er trägt die Botschaft des Evangeliums den Menschenkindern ins Herz. Der Heilige Geist regt uns an, uns um andere zu kümmern. Für mich ist das beste Beispiel dafür, wie man den Eingebungen des Heiligen Geistes im Dienst an den Mitmenschen folgt, im Leben und Wirken von Präsident Thomas S. Monson zu finden. Er hat gesagt, was die Pflichterfüllung angeht, habe ich gelernt, wenn wir auf stille Eingebungen achten und sie unverzüglich umsetzen, dann lenkt der himmlische Vater unsere Schritte und segnet uns und auch andere. Ich wüsste nicht, was beglückender oder kostbarer wäre, als wenn wir einer Eingebung folgen und dann feststellen, dass der Herr durch uns das Gebet eines anderen erhört hat. Ende des Zitats. Ich möchte von einem dieser bewegenden Erlebnisse erzählen. Als Präsident Monson Bischof war, erfuhr er, dass Mary Watson, ein Mitglied seiner Gemeinde, im Krankenhaus lag. Als er sie besuchte, sah er, dass sie mit mehreren anderen Patientinnen in einem großen Zimmer lag. Als er auf Schwester Watson zuging, bemerkte er, dass die Patientin im Bett daneben sich rasch die Decke über den Kopf zog. Nachdem Präsident Monson sich mit Schwester Watson unterhalten, ihr einen Priestertumssegen gegeben, ihr die Hand geschüttelt und sich verabschiedet hatte, wollte er gehen. Da geschah etwas Einfaches, aber Erstaunliches. Ich zitiere nun aus Präsident Monsons eigenen Erinnerungen. Ich konnte nicht fortgehen. Es war, als läge eine unsichtbare Hand auf meiner Schulter und im Inneren meinte ich die Worte zu hören, geh zu dem anderen Bett mit der kleinen Dame, die ihr Gesicht versteckt hat, als du hereinkamst. Ich tat es. Ich ging zum Bett der anderen Patientin, tippte ihr sanft auf die Schulter und zog ihr vorsichtig die Decke vom Gesicht. Und siehe da, auch sie gehörte zu meiner Gemeinde. Ich hatte gar nicht gewusst, dass sie im Krankenhaus lag. Sie hieß Kathleen McKee. Als wir uns ansahen, rief sie unter Tränen: Ach, Bischof, als sie hereinkam, dachte ich, dass sie als Antwort auf mein Beten gekommen wären, um mir einen Segen zu geben. Ich jubelte innerlich, weil sie wussten, dass ich hier bin. Aber als sie zu dem anderen Bett ging, verließ mich der Mut, weil ich sah, dass sie nicht meinetwegen gekommen waren. Prison Monson fährt fort. Ich sagte zu Schwester McKee: Es macht nichts, dass ich nicht wusste, dass Sie hier sind. Es ist aber wichtig, dass unser himmlischer Vater es weiß und dass Sie still um einen Priestertumssegen gebetet haben. Gott hat mich dazu bewogen, Sie aus dem Versteck zu holen. Wir alle haben schon den Heiligen Geist erlebt, auch wenn wir dies nicht immer bewusst erkennen. Wenn uns inspirierte Gedanken in den Sinn kommen, wissen wir durch die geistigen Gefühle, die uns ins Herz dringen, dass sie wahr sind. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt: Der Heilige Geist spricht mit einer Stimme, die man mehr fühlt als hört. Wir sprechen zwar davon, auf die Einflüsterungen des Geistes zu hören, doch meistens beschreiben wir so eine geistige Eingebung mit den Worten: Ich hatte das Gefühl. Durch diese heiligen Gefühle vom Heiligen Geist erfahren wir, was Gott von uns erwartet. Denn dies ist der Geist der Offenbarung, wie es in den Schriften steht. Als ich mit unserem 6-jährigen Sohn Ben darüber sprach, fand ich es wichtig, zwischen dem zu unterscheiden, was er gerade empfand, also dem Einfluss des Heiligen Geistes, und der Gabe des Heiligen Geistes, die er nach der Taufe empfangen sollte. Vor der Taufe kann ein jeder, der ehrlich und aufrichtig nach der Wahrheit sucht, von Zeit zu Zeit den Heiligen Geist verspüren. Die Aussicht, den Heiligen Geist immer bei sich zu haben und sich der Fülle aller damit verbundenen Segnungen zu erfreuen, steht jedoch nur würdigen, getauften Mitgliedern offen, die Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen derer empfangen, die von Gott die Priestertumsvollmacht dazu haben. Durch die Gabe des Heiligen Geistes erweitern sich unsere Fähigkeiten und geistigen Gaben. Wir empfangen mehr Offenbarung und Schutz, stetige Führung und Anweisung und die verheißene Segnung, dass wir im celestialen Reich geheiligt und erhöht werden. All diese Segnungen werden uns zuteil, wenn wir den Wunsch haben, sie zu empfangen. Sie werden uns gegeben, wenn wir unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten und uns ständig um Führung durch ihn bemühen. Wenn ich an mein Erlebnis mit Ben im Bountiful Temple zurückdenke, bin ich tief gerührt. Ich erinnere mich deutlich, wie ich mich in der Pracht dessen verlor, was vor Augen war, während sich das kleine Kind an meiner Seite der starken Gefühle bewusst wurde, die in sein Herz drangen. Sanft wurde ich daran erinnert, dass ich nicht nur innehalten und niederknien musste, sondern auch der Aufforderung des Heilands folgen muss, selbst wie ein kleines Kind zu werden, demütig, sanftmütig und bereit, auf die leise, sanfte Stimme seines Geistes zu hören. Ich gebe Zeugnis, dass der Heilige Geist wirklich lebt, dass er einen göttlichen Auftrag hat und dass wir durch die Macht des Heiligen Geistes von allem wissen können, ob es wahr ist. Ich bezeuge, dass die Gabe des Heiligen Geistes die kostbare und unaussprechliche Gabe des himmlischen Vaters an alle ist, die zu seinem Sohn kommen, sich in seinem Namen taufen lassen und durch die Konfirmierung den Heiligen Geist empfangen. Davon gebe ich Zeugnis. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und alle Anwesenden singen nun gemeinsam: Wir danken, o Gott, für den Propheten, Nummer 11 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang spricht Elder Shane M. Bowen von den 70ern zu uns. Im Anschluss daran hören wir von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel. Danach singt der Chor: Ich befolge Gottes Plan.
Dies ist die 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als ich ein junger Missionar in Chile war, lernten mein Mitarbeiter und ich eine siebenköpfige Familie aus dem Zweig kennen. Die Mutter kam jede Woche mit ihren 5 Kindern zur Kirche. Wir nahmen an, dass sie der Kirche schon lange angehörten. Nach ein paar Wochen erfuhren wir, dass sie noch nicht getauft waren. Sofort sprachen wir die Familie an und fragten, ob wir sie unterweisen dürften. Der Vater hatte kein Interesse am Evangelium, hatte aber auch nichts dagegen, dass wir seine Familie unterwiesen. Schwester Ramirez kam mit den Lektionen zügig voran. Sie wollte unbedingt alles über die Lehre wissen, die wir vertraten. Als wir eines Abends über die Kleinkindtaufe sprachen, erklärten wir, dass kleine Kinder unschuldig sind und nicht getauft werden müssen. Wir baten sie, eine Stelle aus dem Buch Moroni zu lesen. Siehe, ich sage dir, dies sollt ihr lehren. Umkehr und Taufe für diejenigen, die verantwortlich sind und imstande, Sünde zu begehen. Ja, lehrt die Eltern, dass sie umkehren und sich taufen lassen und sich wie ihre Kleinkinder demütigen müssen. Dann werden sie alle mit ihren Kleinkindern errettet werden. Und ihre Kleinkinder brauchen keine Umkehr und keine Taufe. Siehe, die Taufe ist für die Umkehr, um die Gebote zu erfüllen, die der Sündenvergebung dienen. Doch die Kleinkinder sind in Christus lebendig, ja, von der Grundlegung der Welt an. Wäre es nicht so, dann wäre Gott ein parteiischer Gott und auch ein veränderlicher Gott und würde auf die Person sehen. Denn wie viele kleine Kinder sind doch ohne Taufe gestorben? Nachdem Schwester Ramirez die Schriftstelle vorgelesen hatte, begann sie zu weinen. Ich fragte, Schwester Ramirez, haben wir etwas gesagt oder getan, was sie verletzt hat? Sie sagte, oh nein, Elder, Sie haben nichts falsch gemacht. Vor 6 Jahren bekamen wir einen kleinen Jungen. Er starb, bevor wir ihn taufen lassen konnten. Unser Priester sagte uns, er sei nun für alle Ewigkeit in der Vorhölle, weil er nicht getauft wurde. Seit 6 Jahren schon lasten dieser Schmerz und diese Schuld auf mir. Nachdem ich nun diese Schriftstelle gelesen habe, weiß ich durch die Macht des Heiligen Geistes, dass sie wahr ist. Ich spüre, wie mir eine schwere Last genommen wurde, und dies sind Freudentränen. Ich musste an die Lehren des Propheten Joseph Smith denken und was er Tröstliches verkündet hatte. Der Herr nimmt viele schon in ihrer Kindheit weg, um sie der Missgunst der Menschen und dem Kummer und den Übeln der heutigen Welt zu entziehen. Sie waren zu rein, zu liebenswert, um auf der Erde zu leben. Darum, wenn man es richtig betrachtet, haben wir keinen Grund zur Trauer, sondern vielmehr uns zu freuen, dass sie von dem Übel erlöst sind und wir werden sie bald wieder haben. Nach 6 Jahren fast unerträglichen Leidens und Schmerzens hat die wahre Lehre, die von einem liebevollen Vater im Himmel durch einen lebenden Propheten offenbart wurde, dieser gequälten Frau sanften Frieden gebracht. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass sich Schwester Ramirez und alle ihre Kinder, die 8 Jahre oder älter waren, taufen ließen. Ich weiß noch, wie sehr ich von Herzen dankbar war, dass ich diese und viele weitere klare und kostbare Lehren des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi kannte. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass mich dieser wunderbare Grundsatz Jahre später einmal selbst betreffen und mein Balsam aus Gilead werden würde. Ich möchte zu denjenigen sprechen, die ein Kind verloren haben und sich fragen, warum ich? Oder die vielleicht sogar ihren Glauben an einen liebevollen Vater im Himmel in Frage stellen. Ich bete darum, dass ich mit der Macht des Heiligen Geistes ein wenig Hoffnung geben, Frieden bringen und Verständnis wecken möge. Ich möchte ein Werkzeug sein, durch das ihr Glaube an den liebevollen Vater im Himmel, der alles weiß und uns Prüfung gibt, damit wir ihn erkennen und lieben lernen und begreifen, dass wir ohne ihn nichts haben, wiederhergestellt werden kann. Am 4. Februar 1990 wurde unser 3. Sohn und 6. Kind geboren. Wir gaben ihm den Namen Tyson. Er war ein goldiger kleiner Junge und unsere Familie empfing ihn mit offenem Herzen und offenen Armen. Seine Brüder und Schwestern waren sehr stolz auf ihn. Wir waren alle der Meinung, dass noch nie ein so entzückender kleiner Junge auf die Welt gekommen sei. Als Tyson 8 Monate alt war, verschluckte er ein Stück Kreide, das er auf dem Teppich gefunden hatte. Die Kreide blieb ihm im Hals stecken und er hörte auf zu atmen. Sein älterer Bruder brachte Tyson nach oben und rief verzweifelt, das Baby atmet nicht. Wir begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und riefen den Notarzt. Kurz darauf kam der Krankenwagen und brachte Tyson schnell ins Krankenhaus. Im Warteraum setzten wir unsere inständigen Gebete fort und flehten Gott um ein Wunder an. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam die Ärztin in den Raum und sagte, es tut mir sehr leid. Wir können nichts mehr tun. Bitte nehmen Sie sich all die Zeit, die Sie brauchen. Dann ging sie. Als wir den Raum betraten, in dem Tyson lag, sagen wir unseren leblosen Schatz. Es sah fast so aus, als würde sein Körper ein celestiales Leuchten umgeben. Er strahlte eine solche Reinheit aus. In diesem Augenblick schien unser Leben keinen Sinn mehr zu haben. Wie konnten wir zu unseren anderen Kindern zurückkehren und ihnen erklären, dass Tyson nicht mehr nach Hause kam? Ich werde den Rest dieser Erfahrung aus meiner Sicht schildern. Meine liebe Frau und ich haben diese Prüfung zwar gemeinsam durchgestanden, doch kann ich die Gefühle einer Mutter nicht wiedergeben und möchte dies auch gar nicht erst versuchen. Es ist unmöglich, all die gemischten Gefühle zu schildern, die ich zu diesem Zeitpunkt verspürte. Die meiste Zeit kam mir alles wie ein Albtraum vor und ich dachte, dass ich gleich aufwachen und alles zu Ende sein würde. Ich verlebte viele schlaflose Nächte. Ich ging nachts von einem Zimmer ins nächste, um nach unseren anderen Kindern zu sehen. Schuldgefühle peinigten meine Seele. Ich fühlte mich so schuldig. Ich fühlte mich befleckt. Ich war doch sein Vater. Ich hätte mehr tun müssen, um ihn zu schützen, wenn ich nur dieses oder jenes getan hätte. Selbst heute, nach 22 Jahren, dringen mir diese Gefühle manchmal noch ins Herz. Ich muss mich dann schnell von ihnen befreien, weil sie vernichtend sein können. Etwa einen Monat nach Tysons Tod hatte ich eine Unterredung mit Elder Dean L. Larson. Er nahm sich Zeit, mir zuzuhören, und ich werde ihm für seinen Rat stets dankbar sein. Er sagte, ich glaube nicht, dass der Herr möchte, dass Sie sich wegen des Todes Ihres kleinen Jungen Vorwürfe machen. Ich spürte, wie mir durch eines der erwählten Gefäße des Herrn die Liebe meines himmlischen Vaters entgegenschlug. Trotz allem bedrängten mich weiterhin quälende Gedanken, die schon bald in Zorn umschlugen. Das ist ungerecht. Wie konnte Gott mir das antun? Warum gerade ich? Womit habe ich das verdient? Ich spürte sogar, wie ich mich über Menschen ärgerte, die uns nur trösten wollten. Ich weiß noch, wie Freunde mir sagten, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich dachte mir dann, du hast keine Ahnung, wie ich mich fühle. Lass mich einfach in Ruhe. Ich fand bald heraus, dass auch Selbstmitleid sehr an den Kräften zehren kann. Ich schämte mich, dass ich unfreundliche Gedanken gegenüber lieben Freunden gehegt hatte, die mir ja bloß helfen wollten. Als ich spürte, wie Schuldgefühle, Zorn und Selbstmitleid an mir nagten, betete ich darum, dass sich mein Herz wandeln möge. Mit Hilfe sehr persönlicher und heiliger Erlebnisse schenkte der Herr mir ein neues Herz. Zwar spürte ich nach wie vor Einsamkeit und Schmerz, doch meine ganze Sichtweise änderte sich. Mir wurde bewusst, dass ich um nichts beraubt worden war, sondern dass mich eine wunderbare Segnung erwartete, wenn ich treu blieb. Mein Leben änderte sich und ich war in der Lage, hoffnungsvoll nach vorn zu blicken, anstatt verzweifelt zurückzublicken. Ich bezeuge, dass dieses Leben nicht das Ende ist. Die Geisterwelt gibt es wirklich. Die Lehren der Propheten über das Leben im Jenseits sind wahr. Dieses Leben ist nur eine Übergangsstufe auf unserem Weg zurück zu unserem Vater im Himmel. Tyson gehört noch immer voll und ganz zur Familie. Es war sehr schön, dass wir im Laufe der Jahre die Barmherzigkeit und Güte des liebevollen himmlischen Vaters erfahren durften, der uns ganz deutlich den Einfluss von Tyson spüren ließ. Ich bezeuge, dass der Schleier nur dünn ist. Die Verbundenheit, Liebe und Einigkeit in der Familie enden nicht, wenn ein geliebter Mensch auf die andere Seite hinüberwechselt. Vielmehr werden diese Gefühle stärker. Manchmal wird man gefragt, wie lange hast du gebraucht, um darüber hinwegzukommen? Die Wahrheit ist, dass man nicht eher völlig darüber hinweg ist, als bis man wieder mit seinen verstorbenen Lieben zusammen ist. Ich werde erst wieder vollkommene Freude verspüren, wenn wir am Morgen der ersten Auferstehung wieder vereint sind. Denn der Mensch ist Geist. Die Elemente sind ewig und Geist und Element untrennbar verbunden, empfangen eine Fülle der Freude. Sind sie aber getrennt, so kann der Mensch eine Fülle der Freude nicht empfangen. Doch in der Zwischenzeit können wir voller Mut vorangehen, so wie es der Heiland gesagt hat. Ich habe erfahren, dass der bittere, fast unerträgliche Schmerz gemildert werden kann, wenn man sich dem Vater im Himmel zuwendet und ihn um den Trost anfleht, den wir seinem Plan, seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, dem Tröster, verdanken. Welch ein herrlicher Segen dies doch für uns ist. Wäre es nicht schrecklich, wenn wir beim Verlust eines Kindes keine große Trauer empfinden würden? Wie dankbar bin ich dem Vater im Himmel doch dafür, dass wir tiefe Liebe verspüren und ewig lieben dürfen. Wie dankbar bin ich doch für ewige Familien. und dass er durch seine lebenden Propheten erneut den wunderbaren Erlösungsplan offenbart hat. Denken Sie daran, was Sie tief im Herzen empfunden haben, als Sie nach der Beerdigung eines geliebten Menschen vom Friedhof wegfuhren und noch einmal zu dem einsamen Sarg hinschauten, als Sie glaubten, Ihr Herz würde zerspringen. Ich bezeuge, dass diese Trauer, Einsamkeit und Verzweiflung eines Tages dank unseres Erretters Jesus Christus in vollkommener Freude verschlungen sein werden. Ich bezeuge Ihnen, dass wir uns auf das verlassen können, was er einst gesagt hatte. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Ich bezeuge, dass es stimmt, was wir in der Anleitung verkündet mein Evangelium lesen. In dem Maß, wie wir uns auf das Sühnopfer Jesu Christi verlassen, kann uns helfen, unsere Prüfungen, Krankheiten und Schmerzen zu ertragen. Wir können Freude, Frieden und Trost erleben. Alles, was im Leben ungerecht ist, kann durch das Sühnopfer Jesu Christi wieder gut gemacht werden. Ich bezeuge, dass an jenem hellen, herrlichen Morgen der ersten Auferstehung sowohl Ihre als auch meine Lieben aus dem Grab hervorkommen werden, so wie es der Herr selbst versprochen hat, und wir dann eine vollkommene Freude empfinden werden. Weil er lebt, werden sowohl Sie als auch wir leben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Meine lieben Brüder, Schwestern und Freunde, ich grüße Sie alle von ganzem Herzen. Wir sind begeistert über Präsident Monsons Ankündigung am heutigen Morgen, dass das Mindestalter für den Missionsdienst bei jungen Männern auf 18 und bei jungen Frauen auf 19 gesenkt wird. Durch diese Möglichkeit können noch mehr Jugendliche die Segnung einer Mission erfahren. Vor 2 Jahren hat Präsident Monson bereits gesagt, was er heute früh so kraftvoll wieder bestätigt hat, dass nämlich jeder würdige und fähige junge Mann sich auf eine Mission vorbereiten soll. Als Missionar zu dienen ist eine Priestertumspflicht und der Herr erwartet, dass wir, denen so viel gegeben wurde, diese Pflicht erfüllen. Er hat auch erklärt, dass eine Mission eine willkommene Möglichkeit für junge Schwestern ist, aber keine Pflicht. Und er hat abermals viele weitere reife Ehepaare aufgerufen, eine Mission zu erfüllen. Es ist wichtig, sich auf eine Mission vorzubereiten. Eine Mission ist ein freiwilliger Dienst für Gott und die Menschheit. Und die Missionare leben in dieser besonderen Zeit von ihren Ersparnissen. Eltern, Angehörige, Freunde und Spenden in den Allgemeinen Missionsfonds können dabei behilflich sein. Alle Missionare, junge und ältere, sind einzig und allein in der Hoffnung unterwegs, das Leben anderer zum Besseren zu wenden. Die Entscheidung, eine Mission zu erfüllen, beeinflusst die geistige Bestimmung des Missionars, seines Ehepartners und ihrer gemeinsamen Nachkommen in den künftigen Generationen. Der Wunsch, auf Mission zu gehen, ergibt sich ganz natürlich, wenn man sich bekehrt, würdig ist und sich vorbereitet. Von den unzähligen Menschen, die heute in aller Welt zuhören, gehören viele nicht der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage an und wissen sehr wenig über uns und unsere Missionare. Sie hören zu, weil sie mehr über die Mormonen erfahren möchten und über das, was unsere Missionare lehren. Wenn Sie mehr über uns herausfinden, werden Sie feststellen, dass wir viele ähnliche Wertvorstellungen haben wie Sie. Wir legen Ihnen ans Herz, an allem festzuhalten, was gut und wahr ist, und zu sehen, ob wir dem noch etwas hinzufügen können. In dieser Welt voller Schwierigkeiten brauchen wir hin und wieder Hilfe. Religion, ewige Wahrheit und unsere Missionare tragen wesentlich zu dieser Hilfe bei. Unsere jungen Missionare verzichten vorübergehend auf ihre Ausbildung, ihren Beruf, die Partnersuche und alles, was junge Erwachsene normalerweise in diesem Lebensabschnitt tun. Für 18 oder 24 Monate stellen sie alles zurück, weil sie so sehr wünschen, dem Herrn zu dienen. Einige unserer Missionare sind in einem etwas fortgeschritteneren Alter tätig. Ich weiß, dass ihre Familie gesegnet wird. Aus meiner Familie sind zurzeit 8 als Vollzeitmissionar tätig. 3 Töchter mit ihrem Mann, eine Enkeltochter und ein Enkelsohn.
Einige von Ihnen fragen sich vielleicht, was es mit dem Begriff Mormonen auf sich hat. Das ist ein Spitzname. Es ist nicht unser richtiger Name, auch wenn wir weithin als Mormonen bekannt sind. Der Begriff leitet sich von einer heiligen Schrift ab, die wir als Buch Mormon kennen. Der richtige Name der Kirche lautet Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Sie ist die wiederhergestellte, ursprüngliche Kirche Jesu Christi. Als Christus auf Erden lebte, gründete er seine Kirche. Er berief Apostel, Siebziger und weitere Führer der Kirche, denen er die Vollmacht des Priestertums übertrug, damit sie in seinem Namen handeln konnten. Nachdem Jesus und seine Apostel gestorben waren, änderten die Menschen die heiligen Handlungen und Lehren. Die ursprüngliche Kirche und das Priestertum gingen verloren. Nach dem finsteren Mittelalter und unter der Führung des himmlischen Vaters brachte Jesus Christus seine Kirche zurück. Nun ist sie wiederhergestellt und wirkt unter seiner göttlichen Führung. Wir folgen dem Herrn Jesus Christus und lehren von ihm. Wir wissen, dass der auferstandene Herr nach seinem herrlichen Sieg über den Tod seinen Jüngern zu zahlreichen Anlässen erschien. Er aß mit ihnen, er war mit ihnen unterwegs. Bevor er endgültig in den Himmel auffuhr, gab er ihnen den Auftrag: Geht zu allen Völkern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Apostel folgten dieser Weisung. Sie beriefen auch andere, ihnen dabei zu helfen, den Auftrag des Herrn zu erfüllen. Heute ist unter der Führung neuzeitlicher Apostel und Propheten der gleiche Auftrag an die Missionare der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ergangen. Diese Missionare sind in über 150 Ländern tätig. Als Stellvertreter des Herrn Jesus Christus sind sie bemüht, diesen göttlichen Auftrag zu erfüllen, der in unserer Zeit vom Herrn selbst erneut ausgesprochen wurde, nämlich die Fülle des Evangeliums in alle Welt zu tragen und alle Menschen überall zu segnen. Missionare um die 20 haben in der Welt noch nicht viele Erfahrungen gesammelt, doch sind sie mit Gaben gesegnet, zum Beispiel mit dem Heiligen Geist, der Liebe Gottes und einem Zeugnis von der Wahrheit, die sie zu mächtigen Botschaftern des Herrn machen. Sie verkünden die gute Nachricht vom Evangelium, die all denen wahre Freude und immerwährendes Glück bringt, die auf ihre Botschaft hören. Und in vielen Fällen tun sie dies in einem Land und in einer Sprache, die ihnen fremd sind. Die Missionare bemühen sich, Jesus Christus in Wort und in Tat nachzufolgen. Sie predigen von Christus und seinem Sühnopfer. Sie berichten von der buchstäblichen Wiederherstellung der Urkirche Christi durch den ersten Propheten Gottes in der Neuzeit, Joseph Smith. Vielleicht sind Ihnen unsere Missionare schon einmal begegnet oder Sie haben sie nicht beachtet. Ich hoffe, dass Sie keine Angst vor ihnen haben, sondern von ihnen lernen. Sie können für Sie eine Hilfe sein, die vom Himmel gesandt wurde. So ist es Jerry ergangen, einem Protestanten Mitte 60, der in Mesa in Arizona wohnt. Jerrys Vater war ein Geistlicher bei den Baptisten, seine Mutter eine Geistliche bei den Methodisten. Eines Tages berichtete ihm Priscilla, eine gute Freundin, wie schlecht es ihr ginge, weil ein Kind von ihr während der Geburt gestorben und sie kurz darauf auch noch geschieden worden war. Priscilla musste ihr Leben nun als alleinerziehende Mutter von 4 Kindern bestreiten, 3 Töchtern und einem Sohn. Als sie Jerry ihr Herz ausschüttete, gestand sie, dass sie daran dachte, sich das Leben zu nehmen. Mit aller Kraft und Liebe, die Jerry aufbringen konnte, versuchte er ihr nahezubringen, dass ihr Leben kostbar sei. Er lud sie ein, seine Kirche zu besuchen, doch Priscilla erklärte, dass sie Gott aufgegeben hatte.
Jerry wusste nicht, was er machen sollte. Als er später die Bäume in seinem Garten wässerte, betete dieser gläubige Mann zu Gott um Führung. Während er betete, vernahm er eine innere Stimme, die sprach: Halte die Jungs auf den Fahrrädern an. Etwas verwirrt fragte sich Jerry, was dies wohl zu bedeuten habe. Als er über diese Eingebung nachdachte, sah er die Straße hinauf und erblickte zwei junge Männer mit weißem Hemd und Krawatte, die auf ihren Fahrrädern auf ihn zukamen. Verblüfft über diesen Zufall, sah er sie vorbeifahren. Als ihm dann klar wurde, dass er etwas unternehmen müsse, rief er: Hey, ihr zwei, haltet bitte an, ich muss mit euch sprechen. Verwundert, aber erfreut, hielten die jungen Männer an. Als sie näher kamen, bemerkte Jerry, dass jeder ein Namensschild trug, das ihn als Missionar der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, auswies. Jerry schaute sie an und meinte: Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich habe gebetet und mir wurde eingegeben, ich solle die Jungs auf den Fahrrädern anhalten. Ich habe die Straße hinaufgeschaut und da wart ihr. Könnt ihr mir helfen? Die Missionare lächelten und erwiderten: Ja, sicher können wir das. Jerry berichtete von Priscillas besorgniserregender Notlage. Schon bald trafen sich die Missionare mit Priscilla, ihren Kindern und Jerry. Sie sprachen über den Sinn des Lebens und den ewigen Plan, den Gott für sie hat. Jerry, Priscilla und ihre Kinder wuchsen im Glauben, indem sie aufrichtig beteten, das Buch Mormon studierten und von den Mitgliedern der Kirche liebevoll aufgenommen wurden. Jerrys Glaube, der ohnehin schon groß war, wurde noch stärker. Priscillas Zweifel und ihre Selbstmordgedanken wandelten sich zu Hoffnung und Freude. Sie ließen sich taufen und schlossen sich der wiederhergestellten Kirche Christi an. Ja, Missionare können in vielerlei Hinsicht helfen. Zum Beispiel möchten einige von ihnen vielleicht mehr über ihre Vorfahren wissen. Sie wissen, wie ihre Eltern und ihre vier Großeltern heißen. Aber wie steht es mit ihren 8 Urgroßeltern? Kennen sie deren Namen? Würden sie gern mehr über sie erfahren? Fragen Sie die Missionare. Sie können Ihnen helfen. Sie haben direkten Zugang zu der immensen Sammlung genealogischer Aufzeichnungen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Einige von Ihnen gehören der Kirche an, gehen aber derzeit nicht hin. Sie lieben den Herrn und denken oft daran, in seine Herde zurückzukehren. Aber Sie wissen nicht, wie Sie anfangen sollen. Ich schlage vor, fragen Sie die Missionare. Sie können ihnen helfen. Sie können auch helfen, indem sie ihre Lieben unterweisen. Sie liegen uns und den Missionaren am Herzen und wir möchten Freude und das Licht des Evangeliums in ihr Leben zurückbringen. Einige von ihnen möchten vielleicht wissen, wie sie eine Abhängigkeit überwinden oder länger leben und sich besserer Gesundheit erfreuen können. Fragen Sie die Missionare. Sie können ihnen helfen. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, eine gesunde Gruppe sind. Ihre Sterberate gehört zu den niedrigsten und ihre Lebenserwartung ist höher als bei jeder anderen sorgfältig ausgewählten Gruppe, die über einen längeren Zeitraum beobachtet wurde. Einige von Ihnen haben vielleicht das Gefühl, das Leben sei hektisch und stressig, doch tief in ihrem Inneren verspüren sie eine nagende Leere, ohne Sinn und Ziel. Fragen Sie die Missionare. Sie können ihnen helfen. Sie können ihnen helfen, mehr über den wahren Sinn des Lebens zu erfahren, warum sie hier auf Erden sind und was nach dem Tod mit ihnen geschieht. Sie können herausfinden, wie das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi für Sie ein größerer Segen sein kann als alles, was Sie sich derzeit vorstellen können.
Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Familie machen, fragen Sie die Missionare. Sie können Ihnen helfen. Für die Mitglieder der Kirche ist es äußerst wichtig, die Ehe und die Familie zu stärken. Die Familie kann für immer zusammen sein. Bitten Sie die Missionare, Ihnen zu erklären, wie dies für Ihre Familie Wirklichkeit werden kann. Die Missionare können Ihnen auch bei Ihrem Wunsch helfen, mehr Erkenntnis zu erlangen. Der menschliche Geist sehnt sich nach Erleuchtung. Ob Wahrheit nun von einem wissenschaftlichen Labor oder durch Offenbarung von Gott kommt, wir suchen danach. Die Herrlichkeit Gottes ist wahrhaft Intelligenz. Zur Bildung gehören sowohl geistiges als auch zeitliches Wissen. Wir heben hervor, dass es wichtig ist, die Heiligen Schriften zu verstehen. In einer unabhängigen Studie wurde vor kurzem festgestellt, dass die Heiligen der letzten Tage sich am besten im Christentum und in der Bibel auskennen. Wenn Sie die Bibel besser verstehen wollen und auch das Buch Mormon und warum alle Menschen Brüder und Schwestern sind und Gott unser Vater ist, fragen Sie die Missionare. Sie können Ihnen helfen. Viele von Ihnen wünschen sich von Herzen Menschen zu helfen, die in Not sind. Weil wir Jesus Christus nachfolgen, sind auch wir Mitglieder der Kirche von diesem unstillbaren Bedürfnis erfüllt. Jeder kann sich uns anschließen, den Bedürftigen zu helfen und sich derer anzunehmen, die irgendwo in der Welt Opfer einer Katastrophe geworden sind. Wenn Sie mitmachen möchten, fragen Sie die Missionare. Sie können Ihnen helfen. Und wenn Sie mehr über das Leben nach dem Tod wissen möchten, über den Himmel, über den Plan, den Gott für Sie hat, wenn Sie mehr über den Herrn Jesus Christus wissen möchten, über sein Sühnopfer und die Wiederherstellung seiner Kirche, wie sie ursprünglich bestanden hat, fragen Sie die Missionare. Sie können Ihnen helfen. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias. Seine Kirche wurde wiederhergestellt. Ich bete inniglich, dass Gott einen jeden von Ihnen und unsere lieben Missionare segnen möge. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Uchtdorfs Worten singt der Chor das Lied O Fülle des Heiles. Das Schlussgebet spricht dann Elder Juan E. Uceda von den 70ern. Präsident Uchtdorf.
Präsident
Monsen, wir haben Sie sehr lieb. Vielen Dank für diese inspirierte und historische Ankündigung, neue Tempel zu bauen und über die Missionsarbeit. Es wird uns sicherlich zum Segen gereichen, uns und zukünftigen Generationen. Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir alle sind sterblich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht überraschend. Niemand von uns ist allzu lange auf der Erde. Uns ist auf Erden eine Reihe kostbarer Jahre geschenkt, die aus ewiger Sicht kaum einen flüchtigen Augenblick ausmachen. Danach sterben wir. Unser Geist wird zu dem Gott heimgeführt, der ihm das Leben gegeben hat. Wir legen unseren Körper ab und lassen die Dinge dieser Welt hinter uns, auf dem Weg in die nächste Daseinsebene. Wenn wir jung sind, scheint es so, als würden wir ewig leben. Wir glauben, ein grenzenloser Vorrat an Sonnenaufgängen warte gleich hinter dem Horizont auf uns, und die Zukunft kommt uns vor wie eine makellose Fahrbahn, die sich endlos vor uns ausdehnt. Je älter wir jedoch werden, desto mehr neigen wir dazu, Rückschau zu halten. Und wir wundern uns, wie kurz diese Fahrbahn doch ist. Wir fragen uns, wie die Jahre nur so schnell verfliegen konnten. Und wir machen uns allmählich Gedanken, welche Entscheidungen wir getroffen haben und was wir getan haben. Dabei fallen uns auch viele schöne Augenblicke wieder ein, die uns die Seele erwärmen und das Herz erfreuen. Es fällt uns aber auch wieder ein, was wir zu bedauern haben, was wir am liebsten ändern würden, wenn wir zurück könnten. Eine Krankenschwester, die unheilbar Kranke pflegt, hat einmal erzählt, sie habe ihren Patienten, die sich auf den Abschied aus dem Leben vorbereiteten, oft eine einfache Frage gestellt, nämlich, haben Sie irgendetwas zu bedauern? Wenn der letzte Tag auf Erden naht, sind die Gedanken oft klar und man erkennt und überblickt vieles. Und so schütteten diese Leute ihr Herz aus, als man sie fragte, ob sie etwas zu bedauern hätten. Sie sprachen darüber, was sie ändern würden, wenn sie das Rad der Zeit zurückdrehen könnten. Als ich mir ihre Antworten zu Gemüte führte, fiel mir auf, dass die elementaren Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi unser Leben zum Guten lenken können, wenn wir sie nur anwenden. Es ist nichts Geheimnisvolles an den Grundsätzen des Evangeliums. Wir kennen sie aus den Heiligen Schriften. Wir haben sie in der Sonntagsschule besprochen. Wir haben sie viele Male von der Kanzel herab gehört. Diese von Gott gegebenen Grundsätze und Werte sind unmissverständlich und klar. Sie sind schön, tiefschürend und mächtig. Und sie können uns mit Sicherheit helfen, in der Zukunft nichts bedauern zu müssen. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die ich gern habe. Was ganz allgemein wohl die meisten sterbenden Patienten zum Ausdruck brachten, war der Wunsch, sie hätten mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die sie gern hatten. Vor allem die Männer stimmten dieses große Klagelied an. Sie bedauerten zutiefst, so viel Zeit in der Tretmühle des Arbeitslebens verbracht zu haben. Viele hatten sich die wunderbaren Erinnerungen entgehen lassen, die sich einstellen, wenn man Zeit mit der Familie und Freunden verbringt. Ihnen fehlte jene tiefe Verbundenheit mit den Menschen, die Ihnen am meisten bedeuteten. Sind wir nicht alle oft arg beschäftigt? Ja, leider tragen wir unsere Betriebsamkeit geradezu wie einen Orden herum, als ob Beschäftigtsein an sich eine Errungenschaft wäre oder ein Kennzeichen einer überlegenen Lebensführung. Ist das so? Ich musste an unseren Herrn Jesus Christus denken. Unser leuchtendes Vorbild und sein kurzes Leben unter den Menschen in Galiläa und Jerusalem. Ich habe versucht, mir auszumalen, wie er zwischen Sitzungen hin und her rennt oder mehreres gleichzeitig macht, um eine Reihe wichtiger Sachen zu erledigen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Stattdessen sehe ich, wie der Sohn Gottes voller Anteilnahme jeden Tag mit Sinn und Zweck erfüllt. Wenn er mit anderen Menschen zu tun hatte, fühlten sie sich ernst genommen und geschätzt. Er wusste um den grenzenlosen Wert der Menschen, denen er begegnete. Er tat ihnen Gutes und diente ihnen. Er richtete sie auf und heilte sie. Er schenkte ihnen seine kostbare Zeit. In der heutigen Zeit kann man leicht so tun, als verbringe man Zeit mit anderen. Ein Mausklick genügt, und wir sind mit tausenden Freunden verbunden, ohne ihnen jemals gegenübertreten zu müssen. Technik kann etwas Wunderbares sein und ist vor allem dann sehr nützlich, wenn wir nicht bei unseren Lieben sein können. Meine Frau und ich leben weit entfernt von lieben Angehörigen und wissen, wie das ist. Ich glaube jedoch, wir bewegen uns als einzelner Mensch und als Gesellschaft nicht in die richtige Richtung, wenn wir mit der Familie und Freunden vor allem dadurch in Verbindung bleiben, dass wir lustige Bilder hochladen, Banalitäten weiterleiten oder unsere Lieben zu Seiten im Internet verlinken. Bestimmt hat auch so etwas seinen Platz. Aber wie viel Zeit wollen wir damit zubringen? Wenn es uns nicht gelingt, denjenigen, die uns wirklich etwas bedeuten, von uns selbst das Beste zu geben und ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, werden wir es eines Tages bedauern. Fassen wir doch lieber den Beschluss, mit geliebten Menschen sinnvoll Zeit zu verbringen, etwas gemeinsam zu unternehmen und wertvolle Erinnerungen zu schaffen. Viele haben auch bedauert, dass es ihnen nicht gelungen war, der Mensch zu werden, der sie hätten sein können und sollen. Als sie auf ihr Leben zurückblickten, wurde ihnen klar, dass sie dem, was in ihnen steckte, nie gerecht geworden waren, dass allzu viele Lieder ungesungen geblieben waren. Ich spreche hier nicht davon, dass man beruflich die Erfolgsleiter emporklettert. Diese Leiter, so überragend sie hier auf Erden erscheinen mag, bringt uns auf der großen, ewigen Reise, die vor uns liegt, kaum einen Schritt weiter. Ich spreche vielmehr davon, dass man der Mensch wird, den Gott, unser Vater im Himmel, sich vorgestellt hat. Wir betreten diese Welt, wie der Dichter sagt, mit einem Glorienschein, den wir aus vorirdischen Sphären nach uns ziehen. Unser Vater im Himmel sieht, was wirklich in uns steckt. Er weiß so manches über uns, was wir selbst nicht wissen, und regt uns Zeit unseres Lebens dazu an, das Maß unserer Erschaffung zu erfüllen, ein gutes Leben zu führen und in seine Gegenwart zurückzukehren. Warum verwenden wir dann so viel von unserer Zeit und Energie auf Sachen, die derart flüchtig, derart belanglos, derart oberflächlich sind? Wollen wir nicht erkennen, was für ein Unfug es ist, dem Banalen und dem Vergänglichen nachzujagen? Wäre es nicht klüger, uns Schätze im Himmel zu sammeln, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen? Wie schaffen wir das? Indem wir dem Beispiel des Erretters folgen, indem wir seine Lehren in unser Leben aufnehmen und indem wir Gott und unsere Mitmenschen aufrichtig lieb haben. Wir schaffen es bestimmt nicht, wenn wir die Nachfolge Jesu mit schleppenden Schritten antreten, immer auf die Uhr schauen und uns bei jeder Gelegenheit beklagen. Wenn wir nach dem Evangelium leben wollen, dürfen wir nicht wie der Junge sein, der seinen Zeh ins Wasser steckt und dann erklärt, er sei schwimmen gegangen. Als Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sind wir zu weitaus mehr fähig. Gute Absichten reichen da nicht aus. Wir müssen etwas tun. Und vor allem müssen wir so werden, wie der Vater im Himmel uns haben will. Wenn wir ein Zeugnis vom Evangelium ablegen, ist das gut und schön. Doch ein lebendes Beispiel für das wiederhergestellte Evangelium zu sein, ist besser. Wenn wir die Bündnisse noch treuer halten wollen, ist das gut und schön. Doch heiligen Bündnissen wirklich treu zu sein, indem man ein tugendhaftes Leben führt, seinen Zehnten und die Opfergaben zahlt, das Wort der Weisheit hält und Menschen in Not hilft, ist weitaus besser. Wenn wir erklären, dass wir als Familie mehr Zeit mit Beten, Schriftstudium und nützlichen Aktivitäten zubringen wollen, ist das gut und schön. Doch erst, wenn wir das auch wirklich alles konsequent machen, stellen sich Segnungen vom Himmel in unserem Leben ein. Ein Jünger sein heißt, dass man danach strebt, heilig und glücklich zu sein. Dieser Weg führt uns zu unserem besten, glücklichsten Selbst. Fassen wir den Beschluss, dem Heiland zu folgen, und arbeiten wir fleißig daran, der Mensch zu werden, der wir werden wollen. Hören wir auf die Eingebung des Heiligen Geistes und befolgen wir sie. Wenn wir das machen, wird der Vater im Himmel uns Tatsachen über uns offenbaren, von denen wir keine Ahnung hatten. Er wird den Weg erleuchten, der vor uns liegt, und uns für die unbekannten oder gar ungeahnten Talente in uns die Augen öffnen. Je mehr wir mit ganzem Herzen danach streben, glücklich und heilig zu werden, desto sicherer vermeiden wir einen Weg, den wir eines Tages bedauern. Je mehr wir uns der Barmherzigkeit des Retters anvertrauen, desto mehr werden wir verspüren, dass wir auf dem Kurs sind, den der Vater im Himmel für uns vorgesehen hat. Noch etwas bedauern diejenigen, die der Tod erwartet. Es mag ein wenig überraschen. Sie wünschen, sie hätten sich gestattet, glücklicher zu sein. Allzu oft erliegen wir dem Trugschluss, dass sich das, was uns glücklich machen würde, knapp außerhalb unserer Reichweite befindet. Bessere Verhältnisse in der Familie, eine finanziell bessere Lage oder das Ende einer schweren Prüfung. Je älter wir werden, desto mehr halten wir Rückschau und erkennen, dass es auf die äußeren Umstände eigentlich gar nicht ankommt. Sie bestimmen nicht, wie glücklich wir sind. Auf uns kommt es an. Wir bestimmen, wie glücklich wir sind. Letzten Endes ist jeder von uns selbst dafür verantwortlich, wie glücklich er ist. Meine Frau Harriet und ich fahren gerne Rad. Es ist wunderbar, sich aufzumachen und die Schönheiten der Natur zu genießen. Bestimmte Strecken fahren wir sehr gerne, aber wir achten nicht sonderlich darauf, wie weit wir kommen oder wie schnell wir verglichen mit anderen Radfahrern sind. Manchmal aber denke ich, wir sollten uns ein wenig mehr anstrengen. Wir könnten eine bessere Zeit herausfahren oder schneller fahren, wenn wir uns nur ein wenig mehr anstrengen würden. Bisweilen unterläuft mir dann der große Fehler, diese Gedanken meiner lieben Frau mitzuteilen. Ihre übliche Reaktion auf solche Vorschläge meinerseits ist immer sehr nett, offen und klar. Sie lächelt und sagt, Dieter, das hier ist kein Wettrennen, sondern ein Ausflug. Genieße den Augenblick. Wie sehr sie doch recht hat. Manchmal versteifen wir uns im Leben so sehr auf die Ziellinie, dass wir die Freude an der Fahrt verpassen. Ich gehe mit meiner Frau nicht Radfahren, weil ich unbedingt ins Ziel kommen will. Ich gehe, weil ich es so schön und angenehm finde, mit ihr zusammen zu sein. Wäre es nicht Unfug, sich schöne und angenehme Erlebnisse zu verderben, nur weil man ständig den Augenblick erwartet, wann sie vorbei sind? Wenn wir schöne Musik hören, warten wir dann, bis der letzte Ton verklingt, ehe wir uns gestatten, sie wirklich zu genießen? Nein. Wir hören zu und folgen die ganze Zeit der Melodie, dem Rhythmus und dem Wohlklang der Komposition. Wenn wir ein Gebet sprechen, haben wir dann nur das Amen am Ende vor Augen? Natürlich nicht. Wir beten, um unserem himmlischen Vater nahe zu sein, seinen Geist zu empfangen und seine Liebe zu spüren. Wir sollten mit dem Glücklichsein nicht warten, bis wir irgendwann in der Zukunft erkennen, dass das Glück die ganze Zeit schon in der Luft lag. Das Leben ist nicht dazu bestimmt, dass man es nur im Rückblick würdigt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, schreibt der Psalmist. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Brüder und Schwestern, wie die Verhältnisse auch aussehen mögen, vor welchen Aufgaben und Prüfungen wir auch stehen mögen, jeder Tag hat etwas, was man annehmen und schätzen kann. Jeder Tag hat etwas, was Dankbarkeit und Freude auslösen kann, wenn man es nur erkennen will und einen Sinn dafür hat. Vielleicht sollten wir weniger mit den Augen sehen und mehr mit dem Herzen. Mir gefällt der Spruch, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Es ist uns geboten, in allem zu danken. Ist es denn nicht besser, mit den Augen und dem Herzen selbst Kleinigkeiten zu erkennen, für die man dankbar sein kann, als immer nur das Negative an den derzeitigen Umständen herauszustellen? Der Herr hat verheißen, wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden. Und die Dinge dieser Erde werden ihm hinzugefügt werden, ja, hundertfältig, ja, mehr. Angesichts der überreichen Segnung von unserem himmlischen Vater, seines großzügigen Erlösungsplans, der überlegenen Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums und der zahlreichen Schönheiten auf diesem Weg durchs Leben, haben wir dann nicht Grund, uns zu freuen? Fassen wir den Beschluss, glücklich zu sein, wie immer die Umstände auch aussehen mögen. Eines Tages müssen wir den unvermeidlichen Schritt gehen und von diesem sterblichen Zustand in den nächsten eintreten. Eines Tages blicken wir auf unser Leben zurück und fragen uns, ob wir hätten besser sein, bessere Entscheidungen treffen oder unsere Zeit vernünftiger nutzen können. Damit wir nicht eines Tages so manches zutiefst bedauern müssen, wäre es sehr klug, schon heute ein paar Beschlüsse zu fassen. Mögen wir daher den Beschluss fassen, Zeit mit Menschen zu verbringen, die wir mögen. Den Beschluss fassen, mit noch größerer Ernsthaftigkeit der Mensch zu werden, den Gott haben will. Den Beschluss fassen, glücklich zu werden, wie immer die Umstände auch aussehen mögen. Ich habe ein Zeugnis davon, dass vieles, was man später einmal zutiefst bedauert, sich abwenden lässt, wenn man schon heute dem Erretter folgt. Falls wir gesündigt oder Fehler begangen haben, falls wir Entscheidungen getroffen haben, die wir inzwischen bedauern. Es gibt das kostbare Geschenk des Sühnopfers Christi, durch das uns vergeben werden kann. Wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen und die Vergangenheit ändern, aber wir können umkehren. Der Heiland kann unsere Tränen abwischen und uns die Last unserer Sünden abnehmen. Sein Sühnopfer gestattet es uns, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und mit reinen Händen und einem lauteren Herzen vorwärts zu gehen, fest entschlossen, es besser zu machen und besser zu werden. Ja, dieses Leben zieht rasch dahin. Unsere Tage scheinen schnell zu verblassen und der Tod wirkt manchmal schrecklich. Nichtsdestotrotz wird unser Geist aber weiterleben und eines Tages, vereint mit einem auferstandenen Körper von unsterblicher Herrlichkeit bekleidet werden. Ich gebe feierlich Zeugnis, dass wir wegen Christus, der so barmherzig ist, alle auf ewig wieder leben werden. Wegen unseres Erretters und Erlösers werden wir die Worte, der Stachel des Todes ist in Christus verschlungen, eines Tages wirklich begreifen und uns darüber freuen. Der Weg, der dazu führt, dass wir unsere göttliche Bestimmung als Söhne und Töchter Gottes erfüllen, ist ein ewiger. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir müssen noch heute beginnen, diesen ewigen Weg zu beschreiten. Wir dürfen keinen einzigen Tag für selbstverständlich halten. Ich bete darum, dass wir nicht warten, bis wir zu sterben bereit sind, ehe wir wirklich lernen zu leben. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir neigen an diesem schönen Tag unser Haupt vor dir und danken dir für die vielen Segnungen, die wir aus deiner Hand empfangen haben. Wir sind besonders dankbar für deine Liebe für uns, für deinen Sohn, Jesus Christus, und für sein Sühnopfer, das er für uns vollbracht hat, für sein Leben, für seine Lehren und für seine Auferstehung. Wir sind ganz besonders dankbar für lebende Propheten in den heutigen Tagen und die Segnung, die wir dadurch empfangen. Wir sind dankbar für die Ankündigung, dass zwei neue Tempel gebaut werden, wodurch viele Menschen gesegnet werden in Peru. Wir sind dankbar auch für die Ankündigung, dass junge Leute auf Mission gehen können, und bitten um mehr Glauben, Vater. Segne uns. Segne uns. Segne diese jungen Menschen in Sinn und Verstand, dass sie vorbereitet sein mögen, um zu dienen als Vollzeitmissionare. Wir beten für unsere Kinder und für alle Mitglieder, dass sie Kraft vom Himmel empfangen, um die Schlechtigkeit der Welt zu überwinden, und dass wir alle uns an die Lehren deines Sohnes erinnern und bessere Mitglieder deiner Kirche werden. Darum beten wir im Namen Jesu Christi, unseren Meister. Amen.
This has been the first session of the 182nd.
Dies war die erste Versammlung der 182. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.